MENA Watch, der Talk.
Herzlich willkommen, lieber Herr Gadbahn. Wir freuen uns sehr, dass Sie für MENA Watch und für mich heute sich die Zeit nehmen zum Gespräch. Sie haben ja auch, Sie waren Teilnehmer der Islamkonferenz einige Jahre.
Ja, zweimal.
Genau. Und aus dieser Zeit, wie weit hängt das denn an einzelnen Parteien, die Entscheidung, wie man mit den muslimischen Gruppen in Deutschland umgeht? Oder sind es die Regierungsparteien jeweils? Also da habe ich gar nicht so den Durchblick. Und die andere Frage ist, Sie haben gerade letzten Monat eine Anhörung, ein Gutachten verfasst. Das fand ich sehr spannend, dieses Gutachten. Das kann ich nur jedem empfehlen. Das läuft unter Nordrhein-Westfalen und Gutachten, Anhörung. Aber das war ein Auftrag der AfD. Und deshalb war diese Anhörung unheimlich kurz. Oder liegt es nicht an der AfD? Also wie ist das Verhältnis der Parteien zu dieser Frage der Muslime? Und sehen Sie da irgendwo eine Richtung, die man einschlagen sollte?
Also Islamkonferenz. Damals die Entwicklung der islamischen Parallelgesellschaft. Wir haben nur eine Parallelgesellschaft, die islamische. Und was ist eine Parallelgesellschaft? Das ist ein soziales Milieu, das sich nach Werten organisiert, die nicht unsere Werte sind. Deshalb ist es parallel. Und dann bauen sie ihre eigene Infrastruktur. Die Infrastruktur der islamischen Parallelgesellschaft sind das Netzwerk der islamischen Zentren und Moscheen. Ein Italiener, der opponieren will, hat kein anderes Wertesystem. Im Gegenteil, unser Wertesystem hier in Deutschland haben wir aus der Renaissance in Italien. Er hat keine andere Wahl. Aber die Muslime haben eine Alternative, weil sie eine andere Kultur haben. Und die Entfernung von der Mehrheitsgesellschaft war so krass, man konnte das damals ablesen, an zum Beispiel die Ergebnisse der Schulen, der Zahl der Abiturienten und so weiter und so fort, in der Bildung, in der Arbeit und so weiter, gegen die Zahl, war die dritte Generation weniger integriert als die erste. Und dann dachte die CDU, Schäuble, das war seine Idee, dass sie über ihre Schatten sprechen sollen und über die Verfassungsberichte, die alle diese als Islamisten gezeichnet haben. Also eigentlich soll der Staat mit denen nicht reden, als Islamisten. Der ist über seinen Schatten gesprungen und hat die Islamkonferenz einberufen. Um das Problem der Verbände zu vermeiden, hat er behauptet, ja, er lädt Einzelpersonen. Aber dabei unter den Einzelpersonen, da waren viele Liberale damals, da waren auch alle Vertreter der islamischen Verbände dort als Einzelpersonen. Und die erste Islamkonferenz dauerte von 2006 bis 2009, also 3 Jahre lang. Die hatten 4 Arbeitsgruppen. Eine davon hieß Islamismus und Sicherheit. Ich saß in dieser Gruppe. Also eigentlich die ganze Konferenz hatte das für Ziel. Nach dem 11. September hatte man Angst, dass hier Terrorismus sich verbreitet. Und daher waren die höchsten Vertreter der Verbände in der Gruppe, in der ich war 3 Jahre lang. Und die haben uns 3 Jahre lang um die Nase geführt. Nämlich haben sie den Begriff Islamismus abgelehnt, bis zum Ende. Und von der ersten Islamkonferenz, die Gruppe, die ohne Ergebnis geendet hat, das war unsere Gruppe. Und bis heute akzeptieren sie den Begriff Islamismus nicht. Aber inzwischen, selbst die SPD akzeptiert den Begriff Islamismus nicht. Die reden von Muslimen. Innerhalb der Konferenz haben sich die großen Verbände zusammengetan und haben den Koordinationsrat der Muslime gegründet. Auf der Tagesordnung stand der Religionsunterricht. Und die haben in der zweiten Islamkonferenz einen Sieg errungen. Sie haben es geschafft, die Unabhängigen rauszuschmeißen. Also alle liberalen Muslime waren draußen. Und die haben den Staat gezwungen, nur mit dem organisierten Islam, das heißt mit ihnen zu reden. Und seitdem ist die Islamkonferenz wertlos. Im Gegenteil, die arbeitet zugunsten der Muslime. Es hat sich so ein Lobby und ein, wie immer in der Politik, wenn Beamte und so weiter, Infrastruktur gebaut werden, die sind für die Ewigkeit, die haben nicht vor aufzuhören. Und die finanzieren alles Mögliche. Am Ende, jetzt, heute, die Islamkonferenz dient den Verbänden und nicht ist gegen sie. Ein kleines Erstaunen und fand im 7. Oktober, letzten 7. Oktober statt, als die Verbände sich geweigert haben, bei dem Massaker an den Israeli Position zu beziehen. Da haben sie ihr Gesicht wieder gezeigt, was sie sind. Und es ist dabei geblieben.
Also Sie meinen, das ist egal, in welcher Partei man sich umhört. Alle verfolgen, was den Islam und in Deutschland und die Muslime in Deutschland betrifft, keine echte Strategie.
Die unterstützen, also die gehen in die Richtung, also die haben die illusorische Haltung nach dem Motto, wenn man sie umarmt und so weiter, dann wird sie sanft. Die vergessen nicht, dass wenn man so nahe steht bei der Umarmung, kann man auch dem anderen ein Messer in den Bauch.
Okay, ich
verstehe Sie.
Ja, ich habe sowas auch schon gesagt, aber ich wollte noch mal wissen.
Das ist aber richtig.
Ja, natürlich.
Also ich bin nicht bereit, irgendjemanden zu umarmen.
Aber ist es nicht so, dass seit der Gewalt auf der Straße, die wirklich nicht, also sie geht auch von Linksradikalen aus, aber die Sprüche und alles, was da gesagt wird, hat doch einen starken muslimischen Charakter. Also das muss doch der politischen Landschaft auffallen und da muss doch jetzt ein Nachdenken einsetzen. Meinen Sie, das ist keine Option?
Also, das ist eine andere Problematik, die politische Dimension. Erstmal muss man feststellen, dass die Linie der CDU, das ist Merkel. Und Merkel ist eigentlich eine Grüne in der falschen Partei. Und die hat die CDU zersetzt. Durchgehalten hat die CSU. Aber das ist ein Juniorpartner und nicht die Hauptpartei.
Wir reden jetzt vom Islam.
Ja, gut.
Okay.
Ja, die Haltung der Partei.
Genau, sie war sehr weich, genau, und hat auch die Zuwanderung befördert.
Und es hat gedauert, also sie hat es geschafft, zwei Nachfolger durchzusetzen in der Leitung der Führung der Partei, die Merkel. Hm. Und endlich ist sie weg. Und die kritischen Stimmen vermehren sich. Also man sieht, welche Katastrophe sie eingerichtet hat hier in unserem Land, vor allem nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs. Also da wurde ganz klar für jeden, was wir alles gemacht haben. Und die CDU geht auf Distanz und hat in ihrem letzten Programm die Orientierung geändert. Das ist spät, aber besser als nicht. Das ist die einzige Partei, die sich umgestellt hat. Die anderen, die haben wir an der Macht. FDP, SPD und Grün. Da, für mich, ich bin seit 72 in Deutschland, ist das die schlimmste Regierung, die ich je erlebt habe hier in diesem Land.
Also was die FDP angeht, die hat natürlich einige Richtung Israel Anträge eingebracht ins Parlament. Und da ist auch dieser BDS-Beschluss gefasst worden. Und das war eine Initiative, aber die Partei hat ganz andere Probleme. Insofern ist sie da nicht wirklich führend.
Ja, die Partei hat einen Fehler gemacht, die hätte schon längst zurücktreten sollen. Also das ist ihr Fehler.
Okay. Und, ja. Aber wir kommen natürlich, um dieses Thema jetzt abzuschließen.
Ja, genau. Also nicht, die CDU hat das die Orientierung geändert. Also ja. Jetzt, woher kommt diese ganze Stimmung? Die kommt von dem, man merkt es, von diesen sogenannte Linke. Also die Linke damals hat bestimmte Gruppen vertreten. Die hat die Arbeiterklasse und die Schwachen vertreten. Aber die Arbeiterklasse hat sie schon weltweit, also ich meine Nordamerika und Europa, in den 70er Jahren verloren und die Arbeiterklasse wählt rechts. Und daher haben sie einen Ersatz gefunden, nämlich andere Ideologien, postmoderne, dann im Folge von Edouard Said postkolonial, also schon damals, als das Buch erschien, wurde, ich war bei den Islamwissenschaftlern, wurde das debattiert und ist aufgefallen, wie rassistisch es ist. Also diese, und das war die Grundlage, worauf die postkoloniale Theorie entstanden ist, die zu dem Wokismus und identitäre Bewegung geführt haben, nach dem Motto, jeder Weiße ist per Geburt ein Rassist. Also eine Umkehrung des Rassismus, aber auf eine ganz fanatische Weise, weil die Gegner nicht mehr da sind. Also der Kolonialismus ist seit langer Zeit vorbei. Und jetzt revanchieren sie sich an ihren Enkeln, die in Europa waren und nie in den Kolonialländern waren. Also das zeigt die Perversität dieser Linke. Ich habe, und dann Multikulti noch dazu, wo, darüber habe ich auch gearbeitet und gezeigt, wie Multikulti antidemokratisch ist und die Gesellschaft auseinandernimmt. Und diese Strömungen, Pseudo-Linke, haben als Feind an erster Stelle unsere Demokratie im Grunde genommen. Und die haben diese der Westen einfach geschwächt. Und was ist passiert? Also in meiner wissenschaftlichen Beschäftigung gucke ich die Produktion. Also in den USA in den letzten 10 Jahren hat sich die Stimmung geändert. Man merkt es nicht. Zum Beispiel, als ich mich mit dem Wokismus auseinandergesetzt habe, da war die Produktion von Büchern gegen Wokismus in den USA 2 zu 5 von 5. Also die Mehrheit waren gegen diese Ideologie. Und die Intellektuellen dort haben das nicht gemerkt. Sie dachten, die ihr Welt, ihr Blase ist die richtige. Und jetzt mit Trump, das ist für mich eine entscheidende Wende. Der Trump hat tief von der Gesellschaft gewonnen. Also nicht nur die Wählerzahl, sondern die Volkszahl, also die Zahl der Bevölkerung. Ganz klaren Sieg, trotz der Tatsache, dass alle Künstler gegen ihn getanzt haben. Er hat einmal getanzt. Mhm. Also, und dass die großen New York Times und die Presse gegen ihn waren, der Washington Post, was immer linksliberal war, hat gesagt, wir geben keine Empfehlung für die Wahl. Und die haben innerhalb 24 Stunden 250.000 Abonnenten verloren. Die ganze Eliten. Und trotzdem kam die Wahl gegen sie, um ihnen zu zeigen, ihr habt nichts mehr zu sagen. Also diese Wahl in den USA infolge der Wahlen in Europa, also was wir überall erlebt haben, in Holland, in Schweden, zuletzt in Österreich und so weiter, überall, zeigt die neue Welle. Im Westen hat man die Nase voll von dieser Ideologie.
Vom Wokismus.
Von Wokismus, von postkolonial. Ja. Und identitär. Na, und
in Deutschland ist man noch nicht ganz so weit. Ja? Die Universitäten, die Eliten sind immer noch an diesem Thema.
Schon bei Multikulti habe ich gesagt, Multikulti ist tot, aber 30 Jahren hatten sie das Sagen und überall im Staat, an der Uni und so weiter sitzen die Leute. Und wir müssen warten, bis sie auf Rente gehen. Eine Generation. Überall sind sie drin. Und in meiner Tätigkeit, weil ich immer kritisch war, habe ich es erlebt in den Medien. Wer mit mir redet und wer mich boykottiert. Ich kann eine Liste machen, wo, wie und so weiter. Das habe ich persönlich in meiner Karriere miterlebt. Aber ich habe nie nachgegeben. Und jetzt scheint es, dass ich recht habe. Also Schluss mit dieser, das ist eine Epoche, die zu Ende kommt.
Ich wünschte mir das. Ich weiß nicht, ob diese Protestcamps sicher vor den Universitäten die Führung der Universitäten wirklich mal zum Nachdenken angeregt hat. Und im Lehrkörper sitzen immer noch die ganzen Vertreter.
Man braucht eine Generation, bis sie auf Rente geht.
Mal sehen. Aber sie unterrichten Menschen, die bei uns zur Elite gehören werden. Also ich glaube, das stirbt nicht mit denen aus. Da muss noch was anderes kommen. Aber sie haben über Tariq Ramadan auch ein Buch geschrieben.
Ja.
Und das ist nochmal der Bezug zu ihrer Islamkritik. Da ist wirklich eine interessante Sache. Erstens, das Buch ist schon von 2006.
Ja.
Aktuell wird der Mann gerade, wird ihm vorgeworfen, er hätte Frauen vergewaltigt. Also sein Ansehen leidet.
Er wurde verurteilt.
Er ist sogar verurteilt. Das habe ich noch nicht mitbekommen. Okay. Weil das ist gerade erst gewesen, dieser Vorwurf. Ja. Und, vorher, bis dahin, er ist auch ein sehr eloquenter, sehr, sehr gut aussehender Mann und er wird also...
Für die Frauen, ich finde ihn nicht gut.
Vertrauen Sie mir, er ist ein gut aussehender Mann. Also, er wird als der Modernisierer des Islam gefeiert. Also, das müsste ja eigentlich Ihnen gefallen, aber andere, und dazu gehören Sie auch, werfen ihm vor, im Geiste seines Großvaters Hassan al-Banna, einem Gründer der Muslimbrüder, die westliche Welt zu unterwandern. Das ist jetzt ein spannendes Thema, weil viele Menschen eben nicht die Bildung haben, die sie als Islamwissenschaftler haben und den Durchblick auch als selbst in dieser Kultur aufgewachsener. Sie haben dazu eine Aussage gemacht, das ist, dass die islamistische Agenda als integrativer Reformislam für europäische Muslime gelten soll. Aber Ihr Fazit ist, es geht nicht um die Integration der Muslime, sondern der Europäer. Was zuerst als emanzipatorisch und integrativ erscheint, entpuppt sich als Multikulturalismus. Und jetzt kommt ein tolles Wort, habe ich gelernt. Kommunitaristischer Prägung. Was ist kommunitaristisch? Das ist, Liberalismus gilt als selbstzerstörerisch. Also wer sich wirklich der echten Reform anschließt, zerstört sich. Das ist seine Aussage. Und da würde ich wissen wollen, was ist an dieser Person, Tariq Ramadan, so wichtig, dass Sie ihm ein ganzes Buch widmen?
Also damals habe ich mir überlegt, der Fall en vogue.
Ja.
Und vor allem, als er diese Diskussion mit Sarkozy im Fernsehen gehabt hat, war er ein Superstar. Gleichzeitig habe ich festgestellt, dass er unter den muslimischen Gelehrten überhaupt nicht beachtet wird. Also als Gelehrter, da hat er nichts anzubieten. Also er plappert nach sozusagen. Hat kein, selbst für die muslimische Gelehrte kein theologischen Wert. Aber er hatte einen großen Einfluss auf die Jugend und auf die Gemeinschaften, muslimische Gemeinschaften in Frankreich und begann hier in Deutschland Fuß zu fassen. Zwei Bücher waren schon von ihm übersetzt auf Deutsch und ich dachte mir, bevor er sich hier ausbreitet, muss ich einfach so eine Warnung schicken, wird seine Ideologie analysieren. Ich habe seine 20 Bücher geholt und analysiert. Das ist keine große Leistung, weil er sich ständig wiederholt. Also da. Und versucht zu zeigen, dass er den Tiermondismus benutzt und die Ideologie des Kommunitarismus, was in Amerika entstanden ist. Und das war eine Bewegung gegen den Individualismus, nach dem Motto, die Leute als Individuen, die nur nach eigenen Bedürfnissen und Wünschen leben, das führt zu Hedonismus und die werden von der vom Kapitalismus ausgenutzt, also von der Konsumgesellschaft entfremdet. Und der Kommunitarismus, das ist die Form von Multikulti. Und um sie zu retten, um wieder eine Sittlichkeit zu finden, müssen sie sich an die Werte von ihren Gemeinschaft richten, sie übernehmen, dann können sie als ethische Menschen handeln. Und der Gipfel von dieser Theorie hat der Taylor, Charles Taylor, entwickelt. Und da habe ich seine Bücher, also einige, er hat jede Menge, aber die wichtigen Bücher gelesen, um zu kapieren, was er will. Die sind gegen die Aufklärung, gegen den Individualismus, das heißt gegen die Basis unserer Gesellschaft und bieten eine Gleichheit zwischen allen Kulturen und die leben zusammen. Ich komme aus dem Libanon und weiß, dass diese Verschiedenheit, solange ein gemeinsamer Nenner nicht vorhanden ist, dann gibt es einen Konflikt. Ich kenne im Libanon nur Bürgerkriege in meinem ganzen Leben. Von 56, der erste Bürgerkrieg, bis zu 58, bis 75, das hat nie aufgehört. Man braucht eine gemeinsame Basis. Gut, und insoweit hat er diese Ideologie von Tiermondismus, also die Vorreiter von Postkolonial und all diesen, und hat viele Leute fasziniert, er quatscht gut. Und da habe ich das Buch gezeigt. Interessant dabei, das Buch, niemand hat meine Thesen widerlegt. Und der Kern meiner These, für ihn geht es nicht darum, wie Sie gesagt, vorgelesen haben, es geht nicht darum, die Muslime in Europa zu integrieren, in den Westen, sondern den Westen in den Islam zu integrieren. Nach dem Motto, wir haben schon alles und die anderen sind unsicher und die haben keine Orientierung und so weiter, ne? Und die können bei uns hier auf festem Boden stehen.
Ganz falsch liegt er nicht.
Was?
Er liegt nicht ganz falsch. Die Religion hat an Macht verloren in der westlichen Welt. Und anstelle dessen ist ein bisschen Vakuum getreten. Nicht? Also vielleicht ist das, erklärt das auch zum Teil die Faszination, die der Islam für so viele westliche Menschen hat. Ja, weil da sieht es so nach Einheit und nach weiß ich auch nicht, nach Werten aus.
So, für so viele wieder nicht. das sind Wellen. Also ich kenne
Wellen, ja, gut.
Es gab eine Welle erstmal, die Konvertiten waren erstmal die Frauen, die mit Muslimen verheiratet sind. Und die haben die Vorarbeit gemacht, also richtig. Immer. Die haben sie eingeführt, die Integrationsarbeit in unserem System, nicht um unser System zu tragen, um unser System zu zerstören. Also weil die alten Namen sind vergessen, weil die zweite Generation von Muslimen diese Aufgabe jetzt übernommen haben. Aber ich habe sie miterlebt seit den 80er Jahren. Alle diese Personen. Auf jeden Fall, da kam es eine zweite Phase mit dem Terrorismus, wo viele fasziniert waren von dieser, zum Beispiel ein Student bei mir an der Hochschule, ich habe an der Evangelischen Hochschule gelehrt, 10 Jahre lang, sagte mir, ja, der Islam ist stark. Ja, was heißt das? Also wir in unserer Demokratie, die Stärke, also das Macht, das Gewaltmonopol gehört dem Staat. Wir leben friedlich, also was heißt stark? Will er mich in die Fresse hauen oder was will er? Verstehen Sie, Das fasziniert manche Leute. Ich glaube, diese Welle hat ihren Gipfel mit dieser Auswanderung zu ISIS im Nahen Osten stattgefunden. Und danach, nach der Zerschlagung von ISIS, geht sie zurück. Aber nach jeder Welle entsteht eine Generation. Die Leute bleiben da, erzeugen Kinder und dann haben sie eine massive Präsenz. Bei Tariq Ramadan, er hat es nicht geschafft, Fuß zu fassen hier. Nicht wegen meines Buches, sondern weil er hat sich total den Qaradawi damals unterworfen, um zu überleben. Und dann, als er diese Professur in England bekommen hat, finanziert von Katar, da wurde ganz klar, wo er steht. Und dann sind seine Aktien total runtergegangen. Und vor mehreren Jahren waren die Vorwürfe gegen ihn wegen sexuelle, also Straftaten jetzt, und das hat ihn total vernichtet.
Wobei man wirklich sagen muss, Katar hat ja nicht nur in England, sondern auch in Amerika viele Universitäten unterstützt und immer mit dem Ziel, dass es eben pro-islamische Entwicklungen unterstützt, was eben, weil die Frage habe ich auch einer Frau gestellt, die sich um Frauenrechte kümmert und die hat auch diesen Unterschied nochmal erklärt, dass jüdische Förderer keine solchen Einfluss genommen haben für die Universitäten, an denen sie mal studiert haben, haben sie auch Geld gegeben, aber sie haben nicht gesagt, dass es etwas gegen die Gesellschaft Gerichtetes zusätzlich gibt, neben ihrem Geld, also dass von ihrem Geld solche Bestrebungen gefördert werden. Interessant, dass Sie sagen, der Tariq Ramadan ist deshalb, weil er das unterstützt hat, weil er von Katar finanziert wurde, runtergegangen, weil aktuell, muss man sagen, die anti-israelischen und anti-jüdischen Riots, also Sachen, die man heute in England beobachten kann, in Großbritannien, sind massiv. Und sie werden von muslimischen und von palästinensischen und von diesen Gruppen gesteuert. Wir haben da ein großes Problem, denn ich sehe in Europa gerade diese Widerstände gegeneinander. Einmal diese muslimische, die sich immer mehr radikalisiert und die westliche Welt, die nicht wirklich weiß, wie sie mit dem Thema umgehen soll.
Also Sie sprechen hier drei Punkte, ich gehe schnell drauf. Ja. Erster Punkt. Ich war ein Jahr lang in Princeton am Institut for Advanced Study. Da habe ich ein Jahr Forschungsstipendium bekommen. Und ich war erstaunt, wie groß der Einfluss der Golfstaaten auf die Bildung in den USA haben, wie sie alles finanzieren. Also das hat mich erschrocken. Der zweite Punkt mit Katar. Ich habe schon vor langem gewarnt vor Katar. Die Leute wollen das nicht hören. Sagen, wieso? Denn die USA haben ihren größten Militärstützpunkt in Katar. Und Katar, wenn man die arabische Dimension der Literatur und die ganze Diskussion kennt, es gibt immer zwei Diskurse, ein für Europa und ein lokal. Dann muss man Folgendes berücksichtigen. Die Katari betrachten sich als die legalen Erben von dem Wahhabismus. Und die kritisieren Saudi-Arabien, dass sie von der Linie des Wahhabismus abgewichen sind. Die haben in Katar die größte Moschee weltweit für Abdul Wahhab. Sie betrachten sich als ihr Erbe. Die unterstützen alle islamistischen Bewegungen in der Welt. Von Zentralasien bis Amerika. Das sind die Katari. Die haben Hamas die ganze Zeit bezahlt. Mit der Zustimmung von Netanyahu. Das muss man nicht vergessen.
Ja.
Die haben überall hier den Wiederaufbau für Hezbollah und den Schiiten nach dem Krieg 2006 mit Israel haben die Katari hauptsächlich übernommen. Und jetzt denkt Hezbollah, dass Katar den Wiederaufbau macht. Katar hat vorgeschlagen, hat sich bereit erklärt, für die Flüchtlinge Fertighäuser zu bauen. Natürlich, für die Christen ist das ein Horror. Das heißt, wenn sie Häuser bauen, die gehen nie wieder weg. Mhm. Also das ist Katar. Und bei diesem Flüssiggasgeschäft, da habe ich gewarnt, dass Deutschland sich mehrmals überlegen muss, wer Katar ist. Und ich habe das alles erzählt. Unter anderem habe ich erzählt, dass Katar, das Reichtum von Katar, mit dem Irak geteilt wird. Die Felder da im Golf unter dem Wasser, die sind unter beiden geteilt. Hm. Also die hängen so eng an den Iran, die kann man sie nicht trennen. Und es ist kein Zufall, dass die anderen Golfstaaten sie boykottiert haben. 4 Jahre lang. Aber dann hat Trump sie gezwungen wieder. Also Trump ist unberechenbar.
Ja.
Und gerade jetzt für Israel, ob er mit Netanyahu bleibt, ist offen. Hm. Dann muss man gucken, in welche Richtung er geht. Also auf jeden Fall, das ist die Sache mit Katar.
Also ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Offenheit und für Ihre wirklich fundierten Aussagen zu allen möglichen Themen. Deswegen haben wir dieses Interview geteilt in 2 Teile, weil ich schon vorher wusste, da wird sehr viel Interessantes gesagt und vor allen Dingen unheimlich viel, was die meisten Menschen in Deutschland nicht wissen, aber wissen sollten. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch und ich finde es sehr gut, dass Sie gesagt haben, Sie lassen sich nicht unterkriegen, so soll es sein.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.